ARD.
Es sind ja auf den ersten Blick beides so tragische und auf den ersten Blick auch sehr traurige Geschichten von Mädchen, die sehr gebeutelt sind vom Schicksal. Meine These ist, die beiden Schwestern schaffen es, oder ich durch Erzählen, trotzdem diesem ganzen tragischen und schlimmen zum Trotz das Schöne wahrzunehmen. Ich glaube, das ist eben dieser Grad, dass es alles irgendwie scheiße ist, aber schön zugleich. Und dass das eben vielen auch Mut macht und Spaß macht eben.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Orte und Worte setzt sich heute ans Wasser, und zwar an den Jungfernsee in Potsdam. Und das hat einen Grund. Der neue Roman der Bestseller-Autorin Caroline Wahl heißt Windstärke 17. Und über diesen neuen Roman hat sich Anne-Dore mit Caroline Wahl unterhalten. Wir gehen ja jede Woche raus mit Autorinnen und Autoren an die Schauplätze von Romanen oder an Orte der Inspiration. Und Anne-Dore, mit Caroline Wahl war es ja ganz klar, ne? Das Wasser in der Nähe sein muss.
Ja, unbedingt. Also wenn man mit Caroline Wahl über ihre Bücher spricht, dann muss dringend Wasser in der Nähe sein, weil Wasser spielt in beiden Büchern eine große Rolle. Im ersten Roman 22 Bahnen, das war ihr Debüt, da zieht die Hauptfigur immer im Schwimmbad ihre 22 Bahnen. Und auch in Windstärke 17 geht es ums Wasser. Caroline Wahl nimmt uns damit auf die Insel Rügen. Da konnten wir uns leider nicht treffen, aber Potsdam war auch ein schöner Ort, weil wir während unseres Gesprächs nämlich immer aufs Wasser schauen konnten, auf den Jungfernsee. Es geht in diesen Büchern immer um Befreiungsgeschichten und buchstäblich um ein sich frei schwimmen. Also der Kampf mit den Fluten, mit dem Element Wasser, der spielt immer wieder eine tragende Rolle. Caroline Wahl liebt selbst das Wasser, lebt inzwischen am Meer. Sie ist nach Rostock gezogen. Sie ist in Mainz geboren, 1995, also sie ist noch jung, 29 Jahre alt. Und liebt aber das Wasser so sehr, dass sie jetzt immer dort auch leben möchte. Und mit ihren beiden Büchern hat sie sofort die Bestsellerliste gestürmt. Im Moment steht sie mit dem Taschenbuch vom Debüt und mit dem Hardcover jetzt des zweiten Romans auf zwei Bestsellerlisten. Und sie ist gerade auf Lesereise mit Windstärke 17, unter anderem eben auch in Potsdam. Da war gerade das Literaturfestival Lit Potsdam und dort haben wir uns eben verabredet.
Ja, Wahnsinn, wie viel Erfolg Caroline Wahl schon hat mit 29 und glaube 22 Bahnen war ja wirklich der absolute Überflieger und auch so ein BuchhändlerInnen-Liebling, ne?
Genau, das Lieblingsbuch der Unabhängigen war das 2023.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt immer so wunderbar aufs Wasser schauen können. Mir geht es ja immer so, wenn ich aufs Wasser schaue, will ich da auch unbedingt reinspringen. Wart ihr auch schwimmen?
Ja, leider nicht. Die Aussicht war zwar toll im Park der Villa Jakobs. Dort lebt das Ehepaar Marianne und Stefan Ludes, ein Architekt und Bildhauer. Sie ist Unternehmerin und Autorin. Und die beiden öffnen während der Lit Potsdam, wie einige andere Potsdamer, auch immer ihre Tore für Lesungen. Und schwimmen haben wir aber leider nicht geschafft, weil Caroline Wahl hatte nach unserem Gespräch für Orte und Worte gleich eine Lesung, einen Auftritt vor Publikum. Wir sind aber trotzdem nass geworden.
Ach, wie das?
Weil ja das Wasser nämlich irgendwann auch von oben kam. Und okay, dann mussten wir uns ein Dach suchen, damit das Buch und auch das Mikrofon nicht nass werden und auch wir nicht.
Okay, was für eine Geschichte erzählt denn Caroline Wahl jetzt in Windstärke 17?
Ja, es wird nun die Geschichte der kleinen Schwester Ida weitererzählt, die man in 22 Bahnen schon kennengelernt hat. Man kann beide Bücher aber auch vollkommen unabhängig voneinander lesen. Es ist kein Fortsetzungsroman, aber die Figur ist eben einem schon bekannt, wenn man das Debüt von Caroline Wahl kennt. In dem ersten Buch 22 Bahnen war Ida noch ein Kind, jetzt ist sie eine junge Frau. Und die Mutter, eine starke Alkoholikerin, ist inzwischen gestorben und in dieser jungen Frau Ida tobt ein Sturm aus Trauer, Wut, Orientierungslosigkeit und Schuld. Und mit diesen brodelnden Gefühlen im Bauch verlässt sie die Kleinstadt, in der sie gelebt hat, und setzt sich in den Zug. Sie möchte so weit weg wie möglich und landet auf Rügen. Und diese zerzauste junge Frau setzt sich dort dem Tosen der Ostsee aus, schmeißt sich immer wieder ins Meer, um diese innere Wut auch irgendwie zu stillen. Und dann hat sie dort Begegnungen mit Menschen, die ihr wichtig werden, unter anderem mit einem älteren Ehepaar, das eine Kneipe betreibt. Die nehmen sie irgendwann bei sich auf. Sie trifft auch einen jungen Mann, aber zu viel möchte ich nicht verraten. Das Ganze ist aber in diesem Caroline-Wahl-Ton geschrieben und ich glaube, davon kann man jetzt nach zwei Büchern wirklich schon sprechen. Das ist ganz nah und direkt, ganz viel Wärme, ganz viel Humor, cool. coole Dialoge, so wie im Drehbuch geschrieben. Und dann eben immer wieder das Wasser, das eben als Motiv diese Handlung durchströmt.
Überall Wasser, Sand, das tosende Meer. Also ich glaube, das eignet sich auch wunderbar als Urlaubsbuch. Jetzt aber geht's erstmal an den Jungfernsee nach Potsdam mit Anne Dore und Caroline Wahl.
So, ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit Caroline Wahl an einem Ort sitze, von dem aus man das Wasser sieht. Und ich glaube, wenn man Caro Wahl trifft, dann muss man eigentlich das Wasser sehen. Das ist der passende Ort für diese Folge von Orte und Worte. Erstmal schön, Caroline, dass du mitmachst.
Ja, gerne. An einem anderen Ort hätte ich es auch nicht gemacht. Ne?
Wir sitzen hier mit Aussicht auf den Jungfernsee in Potsdam. Du bist gerade auf Lesereise mit deinem zweiten Roman und bist viel unterwegs und heute auf der Lit Potsdam. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hier sehen. Guckst du bei der Lesereise immer, dass du genug ans Wasser kommst?
Also es ist tatsächlich ein Ritual, was ich eingeführt habe, dass ich als erstes immer schau, wo Wald oder Wasser in der Nähe ist und da hinrennen, falls ich noch Zeit habe. Ja, doch.
Das heißt, du bist genauso eine Wasserratte wie deine Protagonistin.
Ja, ich stürze mich da nicht in jedes Gewässer, aber ich gucke es mir gerne an. Ja, doch. Also es ist schon so ein Fixpunkt, ja.
In deinen beiden Romanen, sowohl in 22 Bahnen als auch in Windstärke 17, geht es um junge Frauen, die sehr, sehr gerne schwimmen. Und es hat auch eine starke Symbolkraft, das Schwimmen. Es geht auf eine Art auch immer ums Freischwimmen. Also es sind Coming-of-Age-Romane, würde ich jetzt mal sagen. Ist das für dich inzwischen schon die Klammer, die diese Bücher verbindet? Und wirst du jetzt immer nur noch Schwimmbücher schreiben?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Klammer, die die beiden Bücher verbindet, eben auch die unterschiedliche Beziehung zu diesem Schwimmen der beiden Schwestern. Aber es wird auf jeden Fall nicht eine Klammer bleiben. Also als nächstes kommt was anderes, wobei diese Faszination vom Meer oder beziehungsweise die Anziehungskraft des Wassers und des Meeres vor allem, ich glaube, dem werden sich meine Figuren nie ganz entziehen können. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Menschen diese Anziehungskraft nicht verspüren.
Tilda ist die Hauptfigur im ersten Roman in 22 Bahnen und das ist die große Schwester von Ida, die wiederum die Hauptfigur jetzt im zweiten Roman ist. Was hat dich dazu bewogen, jetzt die kleine Schwester zu nehmen, die im ersten Roman noch sehr viel jünger ist? Jetzt ist sie eine junge Frau, um die 20, und ihre Geschichte weiterzuschreiben.
Ja, am Ende des Lektorats von 22 Bahnen habe ich einfach gemerkt, dass mich das so beschäftigt, dass diese kleine Ida da mit der alkoholkranken Mutter bleibt und dass ich es mir eben auch oft ausgemalt habe, wie das so ist zwischen den beiden, was die so machen, was das mit Ida auch macht und mit dem Verhältnis zwischen den Schwestern. Und dann ist so der Wunsch so langsam entstanden, dass ich gern die Geschichte von der erwachsenen Ida erzählen möchte und dann habe ich das gemacht direkt nach Druck von 22 Bahnen.
Ich kann mir das auch so vorstellen, wenn man Figuren zum Leben erweckt, dass die wirklich auf so eine Art losmarschieren und für einen wie so Bekannte werden oder Freunde. Hat sich das auch deswegen so angefühlt, um deren Geschichte weiterzuerzählen?
Ja, vor allem bei Ida eben. Die war ja schon eine, die man irgendwie mochte. So ein kleines, aufgewecktes Mädchen, was irgendwie auch, weiß nicht, irgendwie neugierig gemacht hat, auch mich. Und dann ist die da und dann kann man nicht sagen, boah, ich lasse die jetzt da einfach alleine. Auch in dieser Situation ist es schon, dass die einen so ein bisschen begleiten. Und deswegen war das ganz schön, dass ich beim Schreiben des zweiten Romans dieser Welt nicht den Rücken zukehren musste.
Aber diese Figuren, die gab es ja, wie gesagt, schon in 22 Bahnen. Und natürlich interessiert mich immer sehr diese Frage, wie entsteht überhaupt sowas? Wie bist du damals, als du 22 Bahnen geschrieben hast, überhaupt zu diesen beiden Schwestern gekommen, Tilda und Ida, die mit einer alkoholkranken Mutter in einer Kleinstadt leben und die es nicht so leicht haben?
Ja, mir ging es in der Zeit nicht gut und ich wollte eben einen Roman schreiben beziehungsweise eine Geschichte erzählen, die nichts mit mir zu tun hat, die sich nicht um mein Leben dreht, weil ich in der Zeit nicht Lust hatte, mich noch mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und dann wollte ich eben eine coole Heldin schaffen und habe mir so Tilda ausgemalt, wie so ihr Alltag ist, was auch der Konflikt ist und so weiter. Und dann floss es so raus. Und es war irgendwie auch sofort klar, dass sie eine große Schwester ist, die ihre kleine Schwester beschützt. Und dann ist eins zum anderen gekommen und die Figuren haben immer mehr Kontur bekommen.
Das ist eine ganz innige Schwesterbeziehung. Also die Tilda im ersten Roman eben, die übernimmt ja auch so eine Art Mutterrolle, weil die Mutter halt nicht funktioniert, also nicht als Erziehungsperson sozusagen. Und am Ende des ersten Romans entscheidet sich aber Tilda, die Kleinstadt zu verlassen mit ihrem Freund. Sie hat im Laufe dieses Buches eine Liebe sozusagen gewonnen und zieht mit diesem Viktor weg. Und Ida ist in dem Fall dann schon so alt, dass sie das schafft und die sich vornehmen, dass diese Ida das eben im Alltag alleine schafft. Und ich kann das total verstehen, dass du sagst, du wolltest die dann irgendwie nicht allein lassen, sondern wissen, wie es weitergeht. Mir ging es auch so. Ich wollte unbedingt wissen, wie geht's denn dieser Ida? Jetzt muss sie alleine mit dieser Mutter leben und diese Verantwortung übernehmen.
Ja, und das Verhältnis oder diese letzten 10 Jahre sind dann irgendwie auch erst beim Schreiben so entstanden, würde ich sagen. Also ich wusste nicht zum Beispiel, dass das Schwesternverhältnis so krass darunter gelitten hat, dass Tilda geht. Ich wusste, dass es auf jeden Fall darunter gelitten hat, aber es hat dann irgendwie doch nochmal andere Ausmaße angenommen. Und ja, das ist irgendwie auch lustig oder nicht lustig. Interessant, wie man es wirklich nicht so ganz kontrollieren kann manchmal.
Am Anfang dieses Romans Windstärke 17 steht ein doppelter Abschied, eine schwierige Lebenssituation für Ida, die mittlerweile um die 20 ist. Was sind diese zwei Abschiede, die am Anfang stehen, dieses Romans?
Ja, also es geht so los, dass Ida die Wohnung in der Fröhlichstraße verlässt, 3 Monate nach dem Tod von der Mutter. Also ist der Abschied von der Mutter und von ihrem Zuhause. Ja, sie hat eigentlich nichts außer den Koffer, der auch von der Mutter ist und der auch eigentlich hauptsächlich gefüllt ist mit alten Kleidern von der Mutter. Und sonst hat sie nichts. Also sie will das Studium abbrechen, sie hat kein Zuhause, sie hat keinen Bock zur Schwester zu fahren. Es ist so, ja, es ist eine schreckliche Situation, aber es ist auch irgendwie in gewisser Hinsicht so ein absoluter krasser Neuanfang, weil sie eben bei Null anfängt.
Das ist ein krasser Abschied, ein wirklich kompletter Neuanfang. Sie hat eine Sache noch dabei, die du gerade nicht genannt hast, nämlich ihr MacBook.
Ja, sie schreibt. Das ist auch was sie verloren hat durch den Tod der Mutter. Sie hat aufgehört zu schreiben. Schreiben ist so ihr Zufluchtsort und sie konnte dann aus bestimmten Gründen, wegen verschiedenen Situationen und so, nach dem Tod der Mutter nicht mehr schreiben. Und sie hat aber den MacBook dabei und findet auch irgendwann wieder zum Schreiben, zum Glück.
Das fand ich auch spannend, weil du in diesem Roman Windstärke 17 ja auch diesen Diskurs aufmachst, Schreiben. Also der Künstlerroman schwingt hier schon auch mit, finde ich, weil eben Ida eine Schreibende ist, eine Künstlerin.
Ja, Tilda war ja eine Mathematikerin und sehr strukturiert, konzentriert, ganz anders wie Ida. Und Ida ist ja eine Künstlerische, hat eben bei 22 Bahn noch gemalt, aber auch da die Liebe zur Literatur gefunden. Und die Bilder, die an der Wand hingen, waren ja auch oft sehr düster. Und ich hatte mir irgendwie überlegt, dass sie vielleicht dann doch noch mehr in diese Literaturwelt eintaucht und irgendwie das Erzählen für sich entdeckt. Und ja, das macht mir natürlich auch besonders Spaß, so über so eine Figur zu erzählen. Und ja.
Also in dem ersten Roman von dir, 22 Bahnen, da spielte, wie gesagt, das Schwimmen eine große Rolle. Im Schwimmbad allerdings. Klingt ja schon im Titel mit 22 Bahnen. Und Ida fährt jetzt an einen Ort, wo man auch schwimmen kann, allerdings nicht im Schwimmbad.
Nee, Ida krault jeden Morgen auf Rügen. Sie strandet auf Rügen und dort krault sie jeden Morgen in die Ostsee. Immer ein bisschen zu weit und dann wendet sie erst. Also man kann an den Schwimmritualen der beiden Schwestern schon genau erkennen, wie unterschiedlich die ticken. Während die eine ganz konzentriert, strukturiert ihre 22 Bahnen schwimmt, krault die andere komplett unkontrolliert und irgendwie auch grenzüberschreitend in die Ostsee bei jedem Wetter.
Das sind sehr starke Szenen, in denen sich Ida in diese Naturmacht wirft. Und eigentlich ist das Wasser ja stärker, also das Meer, gerade die Ostsee, wer die kennt, wenn die aufgewühlt ist. Und Ida sucht da wirklich so diese, weiß ich nicht, Grenzüberschreitung oder versucht ihren Dämonen irgendwie zu begegnen, die vielleicht ein bisschen ruhiger zu machen, denn sie hat ein großes Schuldgefühl in sich.
Ja, sie hat ein Schuldgefühl, sie hat das Gefühl, dass sie am Tod der Mutter zumindest mitschuld ist, weil sie eben nicht eingegriffen oder nicht genug eingegriffen hat. Und sie wirft sich eben auch vor, dass sie an diesem Wochenende, wo die Mutter gestorben ist, nicht da war. Sie war da in Prag und so kommt sie eben einfach mit der Vergangenheit überhaupt nicht klar und wirft sich immer wieder vor, in bestimmten Situationen irgendwie falsch gehandelt zu haben, zu wenig eingegriffen zu haben.
Die Mutter ist an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben, hat sich also selbst das Leben genommen und hinterlässt natürlich damit ein schweres Erbe den Töchtern. Und Ida sucht wirklich im wahrsten Sinne das Weite, denn Rügen ist ja, glaube ich, die weitest entfernte Ecke von Deutschland, wo sie hinfahren kann, oder?
Ja, das war irgendwie auch, also ich glaube, das Erste, als ich angefangen habe zu schreiben, war wirklich, dass ich wusste, dass Ida ans Meer muss, weil es gibt eine explosive Mischung. Das Meer wurde immer wieder angedeutet in 22 Bahn als so ein Sehnsuchtsort. Die beiden Schwestern fahren eben nicht mit der Familie in Urlaub ans Meer, aber lieben beide das Wasser. Und diese junge, wütende, traurige Frau, die musste ans Meer. Und dann saß sie eben im Zug mit mir und dann sind wir in Stralsund ausgestiegen an der Endstation. Und dann war das eben wie irgendwie immer noch nicht weit weg genug von der Fröhlichstraße. Und dann habe ich mit ihr auf die Anzeigetafel geschaut und dann fuhr dann ein Zug zum Ostseebad Binz und dann wurde es Rügen.
Wir sitzen hier leider nicht mit Blick aufs Meer, aber wir schauen immerhin aufs Wasser, nämlich auf den Jungfernsee hier in Potsdam.
Das könnte schon Rügen sein, ne? Da, wo wir beide auch schon waren, auf der anderen Seite, da gegenüber von Hiddensee.
Erinnert dich dran?
Ja, ein bisschen, ja, doch, das ist so. Könnte ein Bodden sein.
Ja, genau, weil der Bodden ist ja ganz still, ne?
Ja, eben. Das ist das, was Leute immer mich auch fragen. Geht's auch woanders am Wasser? Also würdest du auch gerne am Fluss oder vielleicht am Zürichsee leben und so? Und das reicht mir nicht. Ja, das ist dieses, also es ist wunderschön. Ich liebe es, am Wasser zu sein. Aber diese Offenheit vom Meer und auch diese Wellen, die immer kommen und immer wieder gehen, das ist es, glaube ich, dass diese Offenheit in die Welt, dieser Blick ins Weite, Offene, der mir jetzt hier fehlt. Nee, Spaß, aber ja, das ist schon nicht nur Wasser für mich, sondern es muss irgendwie das Meer sein.
Muss schon das Meer sein. Und du hast jetzt ja eigentlich schon was verraten, dass du nämlich selbst inzwischen am Meer lebst. Seit wann und wo?
Also ich wohne jetzt gerade in Rostock, also recht nah am Meer. Und ich ziehe dann nach Kiel, auch recht nah ans Meer. Also.
Ach, es gibt wieder einen Umzug?
Ja, es gibt wieder einen Umzug. Ja, ich wollte mir jetzt mal Kiel anschauen, weil ich eben schon ziemlich lange, ich glaube, seit ich 18 bin, mit Kiel geliebäugelt habe, weil ich das irgendwie, ich war da mal als Jugendliche und fand das voll cool und war dann immer mal wieder da, wollte da meinen Master machen, habe mich dann für Berlin entschieden und ich dachte, jetzt bin ich ortsunabhängig, jetzt gucke ich es mir mal an und ziehe da jetzt hin.
Du bist ja ganz meerfern aufgewachsen, du bist ja in Mainz geboren, ne?
Ja, und trotzdem war irgendwie immer die fast, also als ich als Kind das erste Mal das Meer gesehen habe, war ich einfach baff und das hatte so eine Anziehungskraft und auch so mich umgehauen wie nichts anderes, kann man eigentlich sagen, ja. Das war was ganz Besonderes und es ist immer noch so. Jedes Mal, wenn ich an die Ostsee fahre und dann diesen Weg zum Strand laufe und dann sieht man es. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man es dann sieht, das Meer. Und deswegen fühle ich mich dort wohl an der Küste und ich glaube, ich bin im Herzen irgendwie ja ein Küstenkind.
Jetzt wird also Kiel ausprobiert. Ich bin gespannt, an welche Meeresstädte es dich noch verschlagen wird.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin auch offen für andere Länder auf jeden Fall. Ich glaube, nicht zu weit weg, weil ich doch meine Familie hier in der Nähe haben möchte. Aber so Holland zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen. Da stelle ich jetzt auch erstmal meinen Wohnwagen hin.
In Holland?
Ja, auch nicht am Meer, am Eiselmeer, aber da steht da jetzt als erstes, ich habe nämlich einen Wohnwagen gekauft, weil ich eben diesen Gedanken hatte, ich kann mir jetzt noch keine Wohnung oder kein Haus am Meer leisten, aber so ein mobiles Heim, was man irgendwie variabel umstellen kann und so zum Schreiben nutzen kann, das dachte ich, das gönne ich mir jetzt mal und habe mir jetzt einen Wohnwagen gekauft.
Das ist ja wunderschön und das kannst du dir leisten von den Erfolgen wahrscheinlich von deinen Romanen.
Ja, und das ist irgendwie schön, weil man spürt den Erfolg ja manchmal, beziehungsweise man spürt ihn schon, aber man kann nicht immer so, ich finde, man muss sich irgendwie belohnen mit sowas, dass man es irgendwie sagt, ja, hey, ich habe mir jetzt von Windstärke 17 einen Wohnwagen gekauft und von 22 Bahnen ein Cabrio und das finde ich irgendwie schön, weil man dann auch so seine Biografie irgendwie so erzählen kann anhand von solchen Punkten, weil das irgendwie, Ich freue mich so wahnsinnig wie ein kleines Kind, dass ich jetzt einen eigenen Wohnwagen habe.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich verstehe das total. Das ist ja ein kleines Häuschen letztlich.
Ja,
ne?
Ja, so das erste Häuschen, was man eben allein auch hat. Also das ist irgendwie, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich so enorm freue. Aber ja, wenn ich schon daran denke, dass ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es beim IKEA Plastikgeschirr gibt für meinen Wohnwagen, aber dass ich den dann so ausstatte und... Ja, dass dann so ein Schrank ist mit Jutebeuteln und so, da könnte ich jetzt ewig erzählen, was ich mir da alles ausmale. Also ich freue mich richtig, was für Bettwäsche und ja.
Das wäre was für ein Tiny House Podcast.
Ja, und ich finde irgendwie, ja, das ist dann so mein Tiny House mit Rädern, finde ich toll, freue ich mich drauf.
Und deine mobile Schreibhütte, das muss man ja auch sagen. Also ganz wichtig im Wohnwagen ist wahrscheinlich der Schreibtisch.
Ja doch, das war auch auf jeden Fall ein Kriterium, dass man schön sitzt, dass man schön rausguckt und dass er eben auch nicht zu groß ist. Ich wollte so einen ganz kleinen, also der wirklich wie so ein Tiny House so optimal genutzt ist und habe jetzt einen.
Das ist ja toll und der steht jetzt mit Blick aufs Meer schon in Holland.
Also direkt am Eiselmeer, das ist eben abgedeicht, aber es sieht aus wie Meer, also es gilt schon als Meer. Und er steht noch nicht dort, mein Vater muss den dann noch hinziehen, weil mein Auto keine Anhängerkupplung hat, aber die haben da eben auch einen Wohnwagen stehen. Da bin ich aufgewachsen. Das ist eigentlich so ein Zuhause, weil meine Eltern wohnen ja nicht mehr dort, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, da, wo die wohnen, ist nicht so Zuhausegefühl so krass, weil ich da auch keine Leute so richtig kenne. Und wir waren halt immer in Holland dort campen, seit ich 5 bin, jeden Sommer mehrmals. Und jetzt stelle ich da eben meinen eigenen Wohnwagen hin und kenne da eben auch die Leute, die dort, keine Ahnung, in der Surfschule arbeiten, im Café, in der Fischbude. Und freue mich da drauf, weil das irgendwie so ein bisschen mein Zuhause ist.
Das ist ja wirklich toll. Man muss ja wirklich dazu sagen, dass du einen unglaublichen Erfolg hattest und hast mit deinen Büchern. Also dein Debüt, 22 Bahnen, ist ja gleich zum Spiegel-Bestseller geworden. Lieblingsbuch der Unabhängigen, hat sich wirklich sehr, sehr gut verkauft. Und Windstärke 17 ist schon wieder vorne auf der Bestsellerliste.
Ja, das ist krass. Ich weiß nicht, auch das... 22 Bahnen und Windstärke 17 beide auf 1 sind, das ist so absurd und ich weiß irgendwie auch gleichzeitig, dass ich das nicht nochmal schaffen werde, dass zwei Bücher von mir gleichzeitig auf der 1 sind. Aber dann denke ich wieder, es können noch so viele andere Dinge passieren und dass ich jetzt irgendwie so verankert, also dass ich jetzt schon so ein bisschen Platz in der Literaturbranche habe, da bin ich so dankbar und stolz drauf und freue mich so, dass ich jetzt auch irgendwie die Möglichkeit habe, mich auch ein bisschen auszuprobieren. Deswegen ist es voll cool.
Also 22 Bahnen steht gerade bei den Taschenbüchern vorne, ne?
Ja.
Und Windstärke 17 bei den Hardcovern.
Ja, genau, ja. Ja,
ja, das ist wirklich eine besondere Situation. Caroline Wahl immer auf Platz 1 im Moment. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast ja, das hast du mir schon mal verraten, als wir uns schon mal unterhalten haben bei deinem Roman 22 Bahnen, du hast ja irgendwann unglaublich pragmatisch und stark, ich fand das sehr beeindruckend, gesagt, ich schreibe jetzt einen guten Roman. Wie war das? Wie kam der Anfang, dass du gesagt hast, ich werde jetzt zur Schriftstellerin, ich schreibe jetzt ein Buch?
Der Wunsch ist irgendwie, glaube ich, als ich bei Verlagen gearbeitet habe, entstanden. Und zwar war ich Pressevolontärin bei Klett-Cotta bei einem Verlag in Stuttgart, sehr schön. Und hat halt immer so geäußert, dass ich doch gerne im Lektorat auch mal reinblicken möchte und so weiter. Und das durfte ich dann auch. Und dann habe ich mehrere Tage so die unverlangt eingereichten Manuskripte prüfen dürfen. Und da dachte ich die ganze Zeit, boah, so viel Scheiße, so viel Mist. Und du kannst es doch eigentlich besser, du kannst doch auch schreiben. Und dann habe ich mich gleichzeitig so gehasst, dass ich sowas denke oder sage, dass das alles Scheiße ist und dass ich selbst besser könnte, weil ich es ja nicht mache. Und weil die eben... die AutorInnen oder diese Menschen, die diese Texte schreiben, es alle durchgezogen haben und geschafft haben, einen Roman von Anfang bis Ende zu schreiben und irgendwie den Mut haben, den einzureichen. Und dann dachte ich, ich glaube, da war so das erste Mal dieser Wunsch da, du schreibst auch mal einen Roman. Und dann in Zürich, da war ich dann und der Job war scheiße. Ich dachte, da startet eigentlich meine Verlagskarriere, aber hat sich dann doch nicht so cool und verheißungsvoll entpuppt und ich bin da in der Stadt gar nicht angekommen. Und dachte ich, jetzt schreibst du den Roman. Und ich finde auch, dass oft aus solchen schwierigen Situationen, wo man sich eben nicht wohlfühlt, sowas entstehen kann, so eine Kraft und so ein Wille da auszubrechen und dass man da irgendwie Kräfte mobilisiert, die irgendwo in einem geschlummert haben.
Ich musste gerade an diesen Spruch denken, machen ist wie wollen, nur krasser.
Ja, ja. ja, doch so. Ja, man muss es eben machen und dem Wille folgen. Wenn da wirklich so ein Wunsch da ist, der so stark ist, dann findet man irgendwie einen Weg.
Wie hat sich dein Leben seither verändert? Von einer Verlagsmitarbeiterin jetzt zur Bestseller-Autorin, die sich ein Cabrio und einen Wohnwagen leisten kann?
Ja, total um 180 Grad. Aber ich finde, jetzt fühlt sich alles irgendwie richtig an. Davor hat immer was gefehlt. Ich ziehe immer noch ständig um, aber ich bin eben immer umgezogen, habe irgendwas gesucht, auch in Jobs Spaß gehabt, aber habe irgendwie gemerkt, das ist es noch nicht. Und jetzt merke ich ja, Schreiben ist so ein bisschen mein Zuhause. Auch wenn ich ständig umziehe, habe ich eben mein Zuhause mit dabei und ich habe jetzt irgendwie meinen Platz so ein bisschen gefunden. Und das ist bisher das Schönste, was mir je passiert ist, so seinen Platz so ein bisschen gefunden zu haben.
Ja, und du bist ja noch unter 30, ne?
Ja, noch, 29.
Gerade noch.
Ja, bin noch unter 30, ja.
Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber kannst du dir erklären, was die Leute so begeistert an deinen Büchern?
Ich glaube, es ist diese Hoffnung und dieses, also es sind ja auf den ersten Blick beides mal so tragische und auf den ersten Blick auch sehr traurige Geschichten von Mädchen, die sehr gebeutelt sind vom Schicksal. Also ich glaube, meine These ist, also die beiden Schwestern schaffen es oder ich durchs Erzählen trotzdem diesem ganzen tragischen und schlimmen zum Trotz das Schöne wahrzunehmen und eben trotz allem einen hoffnungsvollen Blick aufs Leben, auf die Menschen, auf alles zu zeichnen. Und ja, ich glaube, das ist eben dieser Grad, dass es alles irgendwie scheiße ist, aber schön zugleich und dass das eben vielen auch Mut macht und Spaß macht eben.
Man liest die auf jeden Fall sehr gerne, deine Bücher. Also man geht unheimlich mit den Figuren. Die sind sehr menschlich, sehr lebendig. Das liegt unter anderem auch an dem Ton. Du hast einen sehr eigenen Ton. Die Dialoge sind so wie in Drehbüchern. Also ohne sagte sie, sagte er, lachte er und so weiter. Sondern da steht dann wirklich immer abwechselnd der Name, Doppelpunkt. Und dann kommt eben die wörtliche Rede. Und die haben unglaublich viel Tempo und Drive. Und dann eben diese menschliche Komponente. Wollen wir mal einen Auszug hören aus 17 Bahnen? Du hast dein Leseexemplar mitgebracht. Und dann hören wir noch ein bisschen was über Ida.
Vielleicht dann zum Wasser oder wenn wir jetzt hier im Wasser sitzen.
Gerne, wie sie sich so reinschmeißt immer.
Das geht auch, dann wie sie sich reinschmeißt. Das ist gut, weil die lese ich heute Abend und die habe ich noch keinmal geübt.
Super, live üben auf Radio 3 vom RBB.
Als ich mittags aufwachte, stürmt es. In der Nacht habe ich sie wieder aufgefunden. Die Fenster schlagen und es pfeift. Ich klettere die Hochbettleiter runter, ziehe den feuchten, kalten Badeanzug und einen Kapuzenpulli an und renne zum Strand. Es ist noch kälter als gestern und es stürmt. Ich renne an der roten Flagge vorbei, schmeiße den Pulli in den Sand und stürze mich in die Brandung, kraule in die Wellen, sobald ich tief genug drin bin. Ich konzentriere mich auf meinen Körper, meine Muskeln, meine Arme und Beine, die schneller und stärker sein müssen, als sie es sind. Heute ist es unmöglich, einen Rhythmus zu finden. Es ist ein Kampf. Die Wellen sind zu stark, zu groß und sie wollen mich bezwingen, obwohl ich doch zu ihnen gehöre. Ich spüre, dass sie mich bezwingen werden, dass sie an meinen Armen, Beinen zerren und mir die Luft nehmen. Die kriegen mich aber nicht. Ich strample wie wild, prügle mich mit aller Kraft, die ich habe, durch das Wasser und versuche, Luft zu holen. Die Wellen werden größer und stärker und ich sehe nichts mehr außer graugrünen Türmen. Ich höre das Pfeifen des Windes, das Klatschen der Wellen und schwimme weiter, weiß nicht, was das in mir ist, das mich trotz allem nicht wenden lässt, wende und lasse mich dann wie ein toter Fisch zurück Richtung Strand spülen. Mein ganzer Körper zittert, als er den Boden berührt, und ich wundere mich über meine schwere Erleichterung. Ich lache, krabble in den Sand und lege mich erschöpft in den nassen Sand. Geht es Ihnen gut? Ich schaue auf zu dem alten Paar, das mich anschaut, als wäre ich eine Meerjungfrau und verrückt. Ich zeige freundlich lächelnd Daumen hoch, weil ich noch immer atemlos bin. Das tat gut, ein kleiner Kampf gegen die Naturgewalten, den ich dieses Mal für mich entscheiden konnte. Ausgepowert und leer liege ich im Sand wie eine gestrandete Meerjungfrau, ohne Geschichte, blicke in den grauen Himmel, lege die Hand auf meine Brust und spüre mein ausrastendes Herz.
Vielen Dank, Caroline Wahl, für diesen kleinen Auszug aus Windstärke 17. Da hat man jetzt gerade die Ida erlebt, wie sie sich in diese Wellen schmeißt. Und die kommt auf Rügen an und ist ganz schön zerzaust, also innerlich wie äußerlich. Aber dann lernt sie ein älteres Ehepaar kennen, Marianne und Knut. Und die sind so ein bisschen, aber ohne kitschig dabei zu werden, wie so die barmherzigen Samariter.
Ja, ja, das irritiert mich manchmal ein bisschen, dass oft die Frage kommt oder der Vorwurf, dass das nicht realistisch ist, dass ein älteres Ehepaar eine junge Frau aufnehmen.
Kommt der Vorwurf?
Kam jetzt 2-3 Mal und das irritiert mich eben, weil genau das ist das Menschenbild, was ich durch mein Erzählen auch zeigen möchte und dem ich auch nacheifere und was ich von meinen Eltern, meinen Mitmenschen irgendwie erwarte und was ich mir erhoffe, dass es diese Menschen gibt, die eben, wenn sie so eine junge Frau sehen, die traurig ist und wütend und verzweifelt ist und körperlich am Ende, dass sie sagen, hey, komm zu uns nach Hause, wir päppeln dich auf wie einen verletzten Spatz. Und ja, es war klar, dass Ida Menschen braucht, die ihr helfen, dass sie es alleine schafft, weil die wirklich am Ende ist, nicht nur jeden Morgen in die Ostsee krault, sondern auch bei Gewitter in den Wald rennt. Sie fordert irgendwie ihr Schicksal auch ein bisschen zu stark heraus. Mhm. Und dann kommt eben Knut um die Ecke und Marianne. Und dieser Rentneralltag, den sie dann auch irgendwie erlebt mit Marianne, ich glaube, das ist genau das, was sie braucht. Mhm. So Ordnung, Struktur, so ein bisschen ihre, so eine Kindheit, eine normale, normalere, oder was heißt schon normal, eine Kindheit nachholen, die sie eben in der Form nicht erlebt hat.
Im ersten Roman von dir in 22 Bahnen heißt es irgendwann so schön, sie waren keine Abendbrottischfamilie. Diese beiden jetzt aber, Marianne und Knut, sind so eine richtige Abendbrottischfamilie, oder?
Ja, und sogar Aufbackbrötchen-Frühstückfamilie. Also es ist wirklich, ja, ich finde dann auch immer meine Liebe zu solchen Dingen zurück, wenn die Ida dann morgens aufwacht und es riecht nach Aufbackbrötchen und es gibt SZ-Schnitten, die auf diesen Aufbackbrötchen schmelzen und sie geht mit Marianne walken, macht Gartenarbeit, sie gucken abends, wer wird Millionär. Ich habe dann auch zu meiner Mutter gesagt, wann gucken wir mal wieder, wer wird Millionär. Also es sind so diese Kleinigkeiten des Alltags und auch diese Wiederholung vor allem, also die sie bei der Mutter eben nicht hatte, wenn da mal mittags gekocht wurde, dann wurde am nächsten Mittag meistens nicht nochmal gekocht. Und ich glaube, das lässt Ida auch so ein bisschen staunen, dass es sowas gibt, dass da jeden Morgen irgendwie, ja, Aufbackbrötchen liegen, egal was passiert. Und das ist so eine Beständigkeit, die sie eben braucht, so einen Anker, der wirklich irgendwie, ja, da ist.
Bei aller Liebe zum Wasser, jetzt fängt es gerade an zu regnen. Ich glaube, wir suchen uns mal einen Unterstand, ja. Caro, oder? Jetzt wird nämlich alles nass, das Mikrofon, dein Buch. Wir machen Pause. So, wir sind jetzt umgezogen und sind auf eine überdachte Terrasse. Umgezogen hier im Park der Villa Jacobs, wo die Lit Potsdam stattfindet, wo Caroline Wahl heute lesen wird, aus Windstärke 17. Wir waren ja gerade bei diesem Ehepaar Marianne und Knut, die dieses Vögelchen, hast du so schön gesagt, bei sich aufnehmen, die Ida. Und es ist ganz wunderbar, wie du das beschreibst, weil diese Kleinigkeiten, die erstmal so vielleicht klein oder banal klingen, wie eben die Aufbackbrötchen oder abends Skip-Bo spielen oder zusammen walken gehen, die sind unglaublich kostbar für diese junge Frau. Und es ist für die so ein bisschen auch wie so ein Sanatorium, ne? Sie hat Zeit, um so ein bisschen zu heilen oder um überhaupt sich zu sortieren.
Ja, voll. Also auch irgendwie so sich aufs Wesentliche zu besinnen und eben auch rauszufinden, dass eben das Leben doch schön ist und dass da auch noch andere Menschen gibt, die für sie da sind und die sie für sich irgendwie, ja, entdecken kann, beziehungsweise andere Familien, wo sie Teil von sein darf.
Wie oft bekommst du eigentlich diese Frage, ob das autobiografisch sei, deine Bücher?
Ja, schon oft. Also von der Skala von 0 bis oft, oft. ja, aber inzwischen haben sie es, glaube ich, ein bisschen auch gecheckt, dass das eben nicht autobiografisch ist und ist auch okay. Ich bin auch oft neugierig, inwiefern Texte autobiografisch sind. Und ja, für mich bedeutet Schreiben zum jetzigen Zeitpunkt vor allem sich eben neue Räume zu erkunden und eben in andere Menschen oder Figuren reinzufühlen und eben andere Dinge zu erleben, die ich eben selbst erlebe. Also Schreiben bedeutet für mich, neue Räume zu erkunden. Und deswegen kam das bisher einfach nicht in Frage für mich. Da weiß man auch immer, wie es ausgeht. Ist ja langweilig. Also Schreiben ist ein bisschen für mich wie Lesen, weil ich irgendwie auch nicht weiß am Anfang, wie es endet. Und ich mich mit den Figuren, die ich dann eben auch sehe, fühle und mich mit denen treiben lasse und mit denen fühle und erlebe und mit denen auch einen Weg aus schlimmen Situationen rauszufinden.
Aber trotzdem denke ich mir immer, ist es ja so, wenn man Figuren entwirft, auch wenn die nicht einem selbst entsprechen oder so, dass du die doch bestimmt trotzdem mit Erfahrungen irgendwie ausstattest oder allein durch die Kraft deiner Fantasie, die ja eben deine ist.
Ja, die Grenzen sind immer fließend. Also ich glaube, alles, was ich schreibe, hat irgendwie mit mir zu tun und jede Figur verhält sich auch zu mir irgendwie. Und die Beobachtungen, die Tilda oder Ida an der Küste oder im Schwimmbad machen oder so, die sind natürlich nicht komplett mit meiner Fantasie geschaffen, sondern das sind natürlich auch manchmal Beobachtungen, die ich selbst gemacht habe und die mich irgendwie fasziniert haben oder so. Deswegen sind die Grenzen da, glaube ich, immer fließend.
Diese Ida trifft irgendwann einen jungen Mann, der heißt Leif. Ich glaube, das darf man verraten, ohne zu spoilern. Und da gibt es eine bestimmte Annäherung. Und das Schöne ist bei den beiden, dass man so den Eindruck hat, dass die Ecken und Kanten sich ganz gut ineinander schmiegen.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, darum geht es auch in dem Roman, dass man eben Leute trifft, Hilfe zulässt, aber auch hilft. Also so ein gegenseitiges Helfen, gegenseitiges Beschützen auch nochmal zu erlernen und so. Und darum geht es ja auch irgendwie im Leben. Man muss ja nicht immer durch jede schwierige Situation alleine durch. Man muss einfach sich gegenseitig zuhören und gegenseitig helfen und das lernen die beiden eben zusammen.
Wie sind denn die Rückmeldungen bei deinen Leseveranstaltungen? Du bist ja viel auf Lesereise unterwegs und du beschreibst ja eben auch Biografien, die nicht so smooth laufen, junge Frauen, die es nicht so leicht haben. Kommen die Menschen auch und schütten dir ihr Herz aus oder erzählen ihre eigenen Geschichten?
Ja, oft. Also das passiert immer wieder, dass eben so Leute zu mir kommen, die eben das oder so etwas Ähnliches durchgemacht haben wie Tilda und Ida. Und eben dann erzählen, dass das Buch oder also eins von den beiden beide ihnen voll viel Kraft gegeben hat oder sie irgendwie erinnert hat an sie selbst und dass sie sich freuen, dass so eine Geschichte erzählt wird. Und das ist natürlich immer am berührendsten, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, mit seinem Erzählen irgendwie einem Menschen geholfen zu haben oder irgendwie getröstet zu haben, ist natürlich schön, weil es ist ja auch das, was Literatur mir gibt, also irgendwie trösten und dass meine Texte das dann auch anderen geben, ist natürlich voll schön.
Gibt es Bücher, die dich getröstet haben in bestimmten Lebensphasen?
Alle Bücher haben mich getröstet. Also das war, also ich hatte in der Jugend auch mal eine starke depressive Phase und ich glaube, ich bin mit Büchern da rausgekommen. Also das ist das Beste, was ich persönlich jetzt zur Zeit für mich gefunden habe, ist Lesen, wenn es mir nicht gut geht und nicht irgendwie einen Film schauen, eine Serie schauen oder irgendwas anderes ablenken. Nein, wirklich lesen, reintauchen in eine andere Welt, in eine andere Zeit, in eine andere Figur und dann komme ich ein bisschen besser klar.
Ja, ich kann das verstehen, weil Lesen einen ja wirklich auch komplett wegbeamen kann. Also nicht automatisch, aber wenn es Bücher sind, die einen so richtig packen, dann steckt man ja in der Biografie von anderen Menschen.
Ja, das ist ja auch so, wenn ich an meinem Bücherregal entlang gehe und dann die Buchrücken anschaue und dann bei Büchern, die ich wirklich gerne gelesen habe, da hat man doch so ein Gefühl auch. Also man hat irgendwie ein Gefühl von so einem Sommer in Südamerika oder so. Eine ganz zarte Liebesgeschichte. Man hat so ein Gefühl und so eine Farbe und so. Und dass man wirklich dann dieses Gefühl, was man beim Eintauchen hatte, wieder aufleben lassen kann. Und dass man, ich weiß nicht, ich habe da immer so eine tiefe Dankbarkeit einfach der Literatur gegenüber, dass ich so Sachen mit so minimalen Aufwand erleben darf. Und weiß nicht, ich müsste auch nie irgendwie ich reise schon gern, aber ich müsste jetzt nie so krass viele Orte entdecken. Also wenn man mir die Wahl geben würde, ich darf entweder um die ganze Welt reisen, alle Orte erkunden, aber dafür darf ich nicht mehr lesen. Oder ich darf, so wie jetzt, weiterlesen, was ich möchte, aber dafür darf ich eben nicht reisen, nur nach Holland und ja, nach Holland, das reicht. Dann würde ich mich immer fürs Lesen entscheiden. Immer. Weiß nicht. Ich kann auch nicht reisen ohne Lesen. Also für mich ist Lesen, als ich das für mich entdeckt habe in der Jugend, das war wahnsinnig schön, immer wieder diese Rückbesinnung aufs Lesen, dass ich weiß, egal wie schlimm es ist, ich habe immer diese Bücher, egal was passiert, auch wenn Krankheit alles über mich einbrechen, außer Tod halt, aber man kann immer in diese Welt eintauchen, in diesen Rückzugsort. Und dafür bin ich schon krass dankbar. Und ich bin, also mir tun alle Menschen leid, die dieses Lesen nicht für sich entdeckt haben. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass so Leute sagen, nee, Lesen ist nichts für mich. Dann denke ich so, versuch's doch mal damit oder damit. Also es ist so, so traurig, weil einem so viel irgendwie, man so viel verpasst.
Das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt für unsere Buchempfehlungen. Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig Bücher. Jetzt hast du so viel über die Kraft des Lesens gesprochen, über das Glück des Lesens. Welches Buch hast du mitgebracht, das du mir gerade gerne empfehlen möchtest?
Also ich habe mitgebracht von Margit Mössmer, Das Geheimnis meines Erfolges. Das ist im Leikamp Verlag erschienen, weil das auch wieder so eins ist, wo man in eine ganz andere Welt eintaucht, nämlich in die Welt von einem autistischen Kind. Und Margit Mössmer hat eben aus der Perspektive von einem autistischen Kind geschrieben. Also wenn ich das jetzt hören würde, das ist ein Roman aus der Sicht eines autistischen Kindes, dann würde ich das wahrscheinlich mir nicht sofort kaufen, weil ich irgendwie anzweifeln würde, dass das geht, aus der Perspektive zu schreiben und so weiter. Aber dieser Ton der Geschichte ist ein ganz besonderer. Es ist lustig, es ist traurig. Es ist irgendwie was, was mich voll umgehauen hat. Mal wieder seit langem. Also natürlich ist es auch die Geschichte, aber es ist vor allem diese Sprache, diesen Ton, den sie eben gefunden hat für dieses Kind, was mich echt sehr berührt hat.
Caroline Wahl empfiehlt Margit Mössmer, Das Geheimnis meines Erfolges. Ich habe dir mitgebracht, liebe Caro, den neuen Roman von Dana Grigorcza, Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen. Es ist ein sehr schöner Einband, kein Wasser ist drauf, sondern Wolken und ein blauer Himmel. Und ich habe dir das mitgebracht, ich dachte, das passt ganz gut, das ist nämlich auch ein Künstlerroman. Es geht um eine Autorin, die in Ligurien Urlaub macht, ihr 8-jähriger Sohn ist dabei und eine Babysitterin, damit sie Zeit zum Schreiben hat. Und sie schreibt eine Geschichte über einen Künstler, der in den 20er Jahren nach New York gegangen ist, den es wirklich gab. Konstantin Brancusch hieß das Original, sie nennt ihn ein bisschen anders in ihrem Roman. Aber es geht eben ganz viel auch um Themen wie, was ist Kunst, wie viel Leben brauche ich für die Kunst, was gibt die Kunst dem Leben zurück? Also all diese Fragen, bei denen ich dachte, dass sie dich vermutlich auch umtreiben.
Ja, ich liebe Künstlerromane, vor allem auch also Romane über Schreibende, weil ich finde es so verrückt, weil das Leben von Künstlern so krass unterschiedlich ist. Also jeder hat so ein ganz andere Rituale, ganz anderes Leben und andere Formen. Manche sind mega exzessiv, andere nicht. Und ich liebe es. Also Künstlerromane mag ich voll gerne.
Na, dann habe ich ja hoffentlich ins Schwarze getroffen mit dem neuen Roman von Dana Grigorcza. Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen ist im Penguin Verlag erschienen. Ja, Caro, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir jetzt eine tolle Lesung hier auf der Lit Potsdam. Noch sitzen wir hier mit Blick aufs Wasser und am allermeisten wünsche ich dir ehrlich gesagt, dass du heute spätestens morgen da auch reinhüpfen kannst.
Ja, das wünsche ich mir auch. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass es nicht regnet, wobei das irgendwie auch passen würde zu meinem Text, wenn wir dann alle im Gewitter da einfach sitzen bleiben, stur.
Stimmt, es wäre eigentlich die perfekte Kulisse.
Ja.
Danke dir.
Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Das war Caroline Wahl. Anne Dore hat mit ihr während des Literaturfestivals Lit Potsdam gesprochen, natürlich mit Blick aufs Wasser. Und Thema war natürlich ihr neuer Bestseller, Windstärke 17. Das hat mich ja schon beeindruckt, ne? Mit dem ersten Roman ein Cabrio verdient und mit dem zweiten einen Wohnwagen am Meer. Toll.
Ja, toll, oder? Ich fand es aber auch super, dass sie dann ihre Verdienste so umwandelt. Das hat mir total gut gefallen.
Sich Wünsche erfüllt.
Ja, und auch so glücklich darüber erzählt hat. Sie wirkt überhaupt nicht abgehoben, trotz dieses immensen Erfolges. Das passiert ja wirklich nicht so häufig, dass jemand so erfolgreich ist mit den Büchern. Es ist wirklich ein Phänomen bei Caroline Wahl. Sie hat unglaublich viele Fans, auch bei der Lit Potsdam war das so. Nach der Lesung hat sich eine episch lange Schlange gebildet von Leuten, die sich alle ihr Buch signieren lassen
wollten. Wow. Ja. Hast du dir deins auch signieren lassen?
Natürlich.
Wie erklärst du dir eigentlich diesen riesigen Erfolg, den Caroline Wahl hat? Das ist ja wirklich fast wie im Märchen.
Ja, ich glaube, das liegt am besonderen Ton. Diese Autorin ist irgendwie so ganz dicht an den Figuren. Also diese besonderen drehbuchartigen Dialoge sind es zum einen. Und dann sind es Coming-of-Age-Geschichten. Es geht um Verlust, Tod, Krankheit, Trauer. Es gibt aber immer eine Entwicklung und es gibt sowas wie so ein Hoffnungsstreif. Es hat was Tröstendes, ohne dabei aber kitschig zu werden. Also sie selbst sagt ja auch, sie glaubt an das Menschliche, an das Gute im Menschen. Und diese Bücher sind eben nicht nur unterhaltsam, sondern haben irgendwie auch dieses erbauliche Element. Und sie hat dieses große Talent, Menschen zu beschreiben. Also die wirken sehr lebendig. Und dann geht es natürlich auch um diese kleinen Details in diesem Buch, zum Beispiel die Aufbackbrötchen am Morgen, die eben dann ganz groß und bedeutsam sein können.
Wer jetzt Lust bekommen hat, weiterzulesen oder Caroline Wahl zu entdecken. Windstärke 17 ist im Dumont Verlag herausgekommen. 256 Seiten kosten 24 Euro. Und wer es lieber hören möchte, ein Hörbuch gibt es auch, gelesen von Maximiliane Hecke.
Ja, und den ersten Roman 22 Bahnen gibt es mittlerweile auch als Taschenbuch. Und diese Folge Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch jede Menge andere Podcasts aus der ARD.
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.